Dankeschön. Durch diese Welt führen viele Straßen ein altes Lied, was wir früher gesungen haben. Und alle müssen einmal von dieser Welt gehen. Wir sind ungefragt in diese Welt gekommen und wir müssen ungefragt auch die Welt verlassen. Und mein Thema, was ich heute behandeln werde, ist Gott fair? Ist Gott gerecht? Ja. Viele haben Probleme und wir müssen mit den Problemen leben und fertig werden. Durch diese Welt führen viele Straßen. Ja, und auf irgendeiner müssen wir die Welt verlassen. Wir sind ja sterblich von Gott so eingerichtet. Wir haben nichts in diese Welt hineingebracht und wir werden auch nichts rausbringen. Wir müssen unglaublich viele Konflikte in unserem Leben bewältigen und lösen. Dazu sind wir geboren. Ein Floh macht dem Löwen mehr zu schaffen als der Löwe einem Floh. Nur nebenbei, ja, so ein kleines Viechchen. Es sind die Kleinigkeiten, die uns zu schaffen machen. Und das Leben besteht aus Puzzle, aus vielen, vielen kleinen Dingen. Und wir müssen damit fertig werden. Wenn die Probleme kommen und auftauchen, dann denken wir, was juckt's mich da, verstehst du, was ist da los und was hat mich zu schaffen? Elefanten, ja, sie können, so eine Mücke kann einem Elefanten so viel Mühe bereiten. Und auch uns die kleinen Probleme, die kleinen Entscheidungen, was wir treffen müssen. So, ich gehe der Frage nach, wieso gibt es so viele Krankheiten und nur eine Gesundheit? Ja, das Leid auf dieser Welt, weshalb lässt Gott es zu? Weshalb lässt Gott es zu? Ein paar Denkanstöße zuerst einmal, bevor ich in das Thema einsteige. Der Körper ist dem Verfall, dem Tod ausgegeben oder ausgeliefert, preisgegeben. Der Körper braucht die Erlösung, deshalb auch das Leiden in dieser Welt. Ja, der Körper braucht Erlösung und wir lesen in der Offenbarung Kapitel 21, Vers 4. Dort heißt, Gott wird alle ihre Tränen trocknen oder abwischen und der Tod wird keine Macht mehr haben. Leid, Angst und Schmerzen wird es nicht mehr geben, denn das, was einmal war, ist vorbei. Wir müssen durch diesen Stress, durch diesen Kanal gehen. Bei Gott im Jenseits, ja, bis wir dort ankommen, dort gibt es keine Ungerechtigkeit mehr, kein Leid, kein Schmerz und keine Krankheit mehr. Dort gibt es keine nassen Augen, die Tränen sind. Das nur nebenbei. Der Körper ist das Werkzeug Gottes. Der Körper ist das Bindeglied zwischen der Erde und Gott. Unser Leib ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Nur nebenbei, damit wir das verstehen, warum lässt Gott Leid zu? Warum das alles in unserem Leben? Durch den Körper wirkt Gott, spricht zu uns durch den Körper. Wenn wir keinen Körper hätten, würde Gott zu uns gar nicht reden. Durch die Augen, durch die Sinne, durch die Ohren, durch den Geschmack, was auch immer es sei. Durch unseren Körper wird der Name Gottes verkündigt und verherrlicht. Mit dem Körper dient man Gott, verherrlicht man Gott. Da heißt es einmal im Römer 12, und begebet eure Leiber oder Glieder des Körpers zum Lob Gottes, zur Anbetung Gottes. Dein Problem ist auch eine Lösung und in jedem Problem ist eine Lösung enthalten. In jeder Frage ist eine Antwort auch gleich drin. Bei vielen Schicksalsschlägen fragt man sich gleich, warum gerade ich? Warum gerade ich? Ja, warum muss ich das alles ertragen? Warum müssen gerechte, gute Menschen so viel leiden? Warum musste es gerade mir so etwas passieren? Wir wollen das Leben kontrollieren. Und das ist nämlich, was der Mensch will. Er will herrschen, denn dazu ist er ja bestimmt, kontrollieren, im Griff haben. Aber Gott will, dass wir unser Leben ihm übergeben und er übernimmt die Kontrolle über unser Leben. Das ist, was ich festgestellt habe. Eine Zeit lang mag es gut mit uns gehen, aber dann irgendwann versagt die Technik, die Medizin. Irgendwann haben wir dann die Diagnose, Krebs, Tumor, was weiß ich, was für andere Dinge. Wir altern. Und das gehört auch zum Leben dazu. Und wir sind gewohnt, die Fäden in der Hand zu halten, aber Gott möchte unser Leben steuern. Er möchte uns lenken. Er will uns führen und ja ans Ziel bringen. Wir sind besonders verletzt und tief enttäuscht, wenn uns alles aus den Händen gleitet. Ja, ich bin zu alt, ich kann das nicht mehr kontrollieren. Und der Verlust von was auch immer ist, vom Augenlicht, von dem Gehör, ja, da verlieren wir die Kontrolle. Was hat er gesagt? Was ist da passiert? Ja. Und plötzlich bricht die heile Welt bei uns zusammen und zerstört alles. Oder die Gewalt, der Krieg irgendwo oder eine Krise, die Scheidung, das schmettert oft einen nieder. Die Arbeitslosigkeit, da ist man frustriert. Und der Tod wirft uns zu Boden. Aus Staub bist du, Staub sollst du wieder werden. Und das manchmal ohne Vorwarnung. Ja, ohne Vorwarnung. Plötzlich ist man gezwungen, den Grenzen seine eigenen Fähigkeiten zu anerkennen und wird man damit konfrontiert. Alle Pläne zerplatzen oft im Leben wie Seifenblasen. Was ist bloß mit mir schiefgelaufen? Dann steht man wie Ochs vom Tor. War das wirklich alles? Dann kommen die Störungen, Unannehmlichkeiten, Entgleisungen. Da werden wir ja nicht mehr, verlieren wir unsere Fassung. Da läuft bei uns nichts mehr nach dem Plan. Und Gott hat es so eingerichtet, dass bei uns nichts mehr nach dem Plan läuft. In unserem Leben geschieht so vieles nicht mehr nach unserem Plan, sondern dein Wille geschehe. Und das ist es, was die Leute so frustriert machen. Ist Gott gerecht? Warum lässt er bei mir so viel zu? Ich werde dieser Frage nachgehen und ich werde versuchen, durch den Heiligen Geist und mit der Hilfe Gottes zu beantworten. Was, wenn alles zu Ende ist? War das wirklich alles? In Jeremia Kapitel 5, Vers 31 lese ich, die Propheten, die Lügner weissagen hier und die Priester herrschen auf eigene Faust und mein Volk hat es gerne so, verstehst du, dass man manipuliert wird, das wird alles gut werden. Ja, nein, wir müssen durch viel Trübsal ins Reich Gottes gehen, aber das werdet ihr tun, wenn es damit am Ende ist mit euch. So viele Menschen glauben an das Wohlstandsevangelium, vor allem was von Amerika über den großen Teich kommt. Ja, wenn du an Gott glaubst, hast du keine Probleme. Ich habe auch so geglaubt. Ja, ich dachte, wenn ich an den lieben Gott glaube, ihn in meinem Leben habe, dann ist es Herrlichkeit, mit ihm zu gehen. Es ist Herrlichkeit zu gehen, bloß anders, als ich gedacht habe. Total anders. Was, wenn du plötzlich arbeitslos wirst, wenn Krankheit kommt, wenn der Tod jemand von deiner Seite wegnimmt, wenn das Geld knapp wird, wenn du kein Glück mehr hast? Was, wenn uns die Dinge nicht mehr befriedigen und uns nicht mehr dienen können und nicht mehr schmeckt, was auch immer sei? Was, wenn wir das Leben nicht mehr genießen können? Vor Jahren starb hier in Berlin eine Frau, ist noch gar nicht so lange her, also sie starb vor einem vollen Kühlschrank. Warum? Sie hat alles gehabt, aber sie konnte nicht erst schlucken. Ja, sie starb vor einem vollen Kühlschrank. Auch sowas passiert. Was, wenn dann die Tage kommen, wie es in der Bibel einmal heißt, die einem nicht mehr gefallen und die kommen zu jedem Menschen. Ja, dass wir nicht mehr die Treppen so schnell steigen können, dass wir das nicht mehr können. Wenn das Leben nicht mehr lebenswert ist, wenn unsere Hoffnungen und Träume zerbrechen, wer ist da schuld? Und ich möchte hier eine Geschichte aus der Bibel zuerst mal betrachten. Den Blindgeborenen, der ohne Augen zur Welt kam, Johannes Kapitel 9. Ja, die Heilung des Blindgeborenen. Und als der geheilt wurde, da haben die Leute, die Pharisäer vor allem, die Schriftgelehrten, die Scheinheiligen, die haben diskutiert, wer hat hier gesündigt? Der Vater, die Mutter oder die Großeltern? Wer hat hier gesündigt? Oder er selber vielleicht, dieser blinde Mann? Warum diese Krankheit? Warum dieses Problem? Warum dieses Elend, ohne Augen zur Welt zu kommen? Wer ist hier schuld? Da musst du manchmal kämpfen und sagen, wieso lässt Gott sowas zu? Und hörst du, warum, was der Heiland dazu sagt? Damit Gott sich verherrlicht. Damit er neue Augen schafft. Nicht nur bei der Geburt, sondern irgendwas Neues. Ja, vor allem, wenn wir die Träume uns nicht mehr verwirklichen können, wenn das Kartenhaus zusammenstürzt, wenn uns alles mit einem Schlag genommen wird, so wie bei Hiob. Ja, da ist man entsetzt, lieber Gott, warum, warum? Dann steht man da. Ist Gott fair? Das ist die Frage vieler, vieler Christen. Leider ist es so. Ja, da fragt man sich, ist Gott fair? Wenn die Wellen über einen zusammenschlagen, warum stellt sich alles gegen mich? Warum habe ich so viele Probleme und so viele Schwierigkeiten? Die Leute verstehen das nicht, weil das nicht gepredigt wird, nicht gelehrt wird. Denn meisten Leute glauben an den Herrn Jesus Christus, wird alles okay. Nein, das ist nicht wahr. Ja, und dann wie beim Hiob, da kommen die Leute, die lieben Brüder und Schwestern, sitzen zuerst mal eine halbe Woche und sagen nichts. Und dann fangen sie an zu urteilen, du glaubst zu wenig, du betest zu wenig, du machst das zu wenig und was weiß ich. Und dann hörst du so viele Meinungen und wirst wirre. Du sollst einfach Gott vertrauen. Und die Frage, die möchte ich mit Gottes Hilfe heute Abend beantworten. Ist Gott fair? Ist er gerecht? Du wirst am Schluss sagen, Amen, Halleluja, Lob und Dank, dass ich diese Predigt gehört habe. Es hat mich gesegnet in der Vorbereitung. Ja, ich bin gesegnet worden. Alle wollen was erklären, vor allem alle Experten wollen sie sein und die halten dann eine Predigt. Bruder, du stehst nicht richtig, musst morgens um 6 Uhr aufstehen, damit du die Zeit auskaufst und vieles andere mehr. Alle wollen dich dann ermutigen, aufrichten und so weiter. Der Hiob sagt, der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen und der Name des Herrn sei gepriesen. Das ist das Gesetz Gottes. Doch der Zweifel, die Verzweiflung wird nach solchen Sitzungen mit den Experten wird noch zur Verzweiflung und noch viel größer. Keiner ist sicher vor Schwierigkeiten. Keiner ist sicher von Problemen, Krankheiten, Nöten, Ängsten. Ja, weil das ganze Universum kein sicherer Ort ist. Ich will dich nicht entmutigen, ich will nur die Wahrheit sagen. Leb mit der Realität, schaue den Dingen ins Auge und sag, so ist es. Oft sind Ereignisse bösartig und gar nicht voraussehbar. Oder dann steht man da ungerecht und den segnest du. Und mich lässt du durch die Routen oder auf den Klinken springen oder durch die Hölle laufen. Manche machen Gewinn. Ich denke nur an den Asaf in der Bibel, Psalm 73. Warum geht es den Gottlosen so gut? Die werden immer dicker und fetter und reicher und wohlhabender. Und ich als Kind Gottes, ich zittere und habe Angst und bete. Er war ein Musikant in der Bibel. Ja, und so weiter. Und den Gottlosen geht es so gut. Und mir als Gotteskind oder voll Gottes geht es so schlecht. Manche genießen ein langes Leben und glückliches Leben, obwohl sie unserer Ansicht nach den Leid verdient hätten, Schwierigkeiten verdient hätten. Andere müssen einen Verlust hinnehmen und das ertragen. Und sie haben das Glück nicht verdient und sie werden doch gesegnet. Gott lässt die Sonne scheinen über Gerechte und Ungerechte, steht einmal in der Bibel. Leid wird ja nach dem gleichen Prinzip ausgeteilt wie Glück. Verstehst du? Nach dem gleichen Prinzip. Den einen erwischt es und den anderen erwischt es nicht. Der eine ist dabei und der andere ist nicht dabei. Ungeachtet der Person oder ihrer Position, Gott sieht das Herz an. Steht in meiner Bibel. Und Gott will an unser Herz ran. Ist Gott fair, ist meine Frage. Oftmals gibt es keinen Grund für den Kummer. Und im anderen gibt es keinen Grund zur Freude. Und er ist glücklich, zufrieden. Asaf, wie geht es doch den Gottlosen so gut? Und der Gerechte muss viel leiden. Warum ich? Ja. Warum bin ich geboren oder erschaffen? Warum habe ich immer Pech? Und viele erleben unglücklich so viel Leid und andere, die wissen von all dem gar nicht, was es ist. Warum passiert mir immer ein Ungeschick, die Schicksalsschläge, negative Situationen? Warum kriege ich Probleme? Werde ich enttäuscht? Warum scheitert meine Ehe oder mein Leben? Warum bin ich so oft krank? Und der andere, der war noch nie im Leben im Krankenhaus, der weiß gar nicht, was Krankheit ist. Ja, warum? Bei vielen ist das Leben sehr kurz, bei anderen ist es etwas länger. Auf dieser Welt ist keiner sicher. Durch diese Welt führen viele Straßen, haben die Sänger gesungen. Viele erleben Verluste. Denk jetzt, was in der Ukraine passiert, was sie durchmachen und was wir hier in Deutschland im Zweiten Weltkrieg durchgemacht haben. Verstehst? Ja. Und was die anderen durchgemacht haben. Warum passiert mir so etwas? Warum gerade meiner Familie, wo wir doch gläubig sind, in der Gemeinde sind, Kinder Gottes sind? Ja, wir sind so verwöhnt, gerade in Deutschland, ja, mit der Sonnenseite, mit dem schönen Wetter, mit dem Wohlstandsevangelium, wir sind so verwöhnt. Wir haben schon 70 Jahre keinen Krieg gehabt. Ja, uns geht es gut, unsere Infrastruktur stimmt. Ja. Als du auf der Sonnenseite gelebt hast, hast nicht gefragt, warum lebe ich da? Verstehst du? Hast nicht gefragt. Ist da Gott gerecht? Verstehst du? Dass so viele Flüchtlinge kommen jetzt, die wollen alle nach Deutschland, die denken, hier ist das Paradies. Hier wird einem alles geschenkt. Ja. Du hast nicht gefragt, warum lebe ich hier? Warum habe ich eine Wohnung? Warum habe ich eine Arbeit? Warum habe ich eine Familie? Warum kann ich hier studieren? Warum habe ich hier Einkommen? Hast nicht gefragt. Nur wenn das nicht mehr da ist, dann jammerst. Der moderne Mensch hat ein Problem mit den Problemen. Ein Problem mit den Problemen. Wir müssen lernen, mit dem Leben zu leben. Ja, durch diese Welt führen viele Straßen. Warum geschieht guten Menschen so viel Schlechtes? Warum? Guten Menschen, nicht den schlechten Menschen. Ja. Und da fragen viele Christen. Jesus sagt zu den Jüngern, Satan begehrt euer. Das ist es. Denk an diesen lieben Petrus. Ihr werdet alles euch an mir ärgern, hat der Herr Jesus gesagt. Versteht? Stellt euch mal vor, nicht euch alle an mir freuen, sondern ihr werdet euch alle an mir ärgern. Satan begehrt euch zu sieben. Ja. Wenn er keine Anrechte mehr hat, versucht er uns mit allen möglichen Dingen zu piesacken. Und vor allem, wenn du anfängst, ja, irgendwie den Herrn zu lieben, so wie der Hiob, ich möchte meinem Gott gefallen. Und das will er. Und dann sagt der Teufel, der kann leicht glauben. Nimm ihm alles weg. Und dann besehnt, er wird im Angesicht absagen. Genau das ist, deine Prüfung ist Gottes Prüfung. Kann Gott mich bewahren? Ja. Und du fragst dich, warum passiert mir so viel? Ja. Es passiert so viel Negatives in unserem Leben. Und ich will ein paar Wahrheiten sagen aus der Erfahrung. Wenn wir ein ungeheiligtes Leben führen, wenn man Gott aus der Schule läuft, denk an Jonah, so wird er über Bord geworfen, ein Fisch verschluckt ihn. Ja, wenn wir unsere Behausung verlassen, unseren Schutz und vogelfrei sind, ja, Gott versucht uns mit Seilen der Liebe zu ziehen. Das ist der liebe Gott. Ja, wenn wir geistlich zu zerstreut sind und anfangen zu streunen, mal dort, mal das, mal dies und jenes, ja, versucht und angefochten werden. Man bekommt Probleme, wenn voll Gottes seinen Gott verlässt, steht in der Bibel, vor allem im Alten Testament. Und wenn das Volk Gottes seinen Gott verlässt, verlässt Gott auch die Kinder Gottes und lässt sie mal zappeln. Er wird uns nicht aufgeben. Er hat uns zu lieb. Er hat uns seinen Sohn gegeben. Aber er lässt uns mal zappeln. Er lässt uns zappeln. Sie, und denk an die Kinder Israel, sie geraten in babylonische Gefangenschaft. Denen ging's so gut. Sie haben Gott vergessen. Gar nicht nach Gott groß gefragt. Ich war in Israel mehrmals, in Masada, und dort auf dem Berg, da ging der Staat Israel zugrunde, so in dem ersten Jahrhundert. Und da haben sich tausend Leute sich auf Verzweiflung umgebracht. Die wollten nicht, dass in die Hände der Römer zu fallen, ja. Und das war eine psychische Kapitulation. Tausend Menschen bringen sich aus Resignation unter. Ja, Gott hilft uns nicht. Wir sind doch das auserwählte Volk Gottes. Und die Römer nehmen es ein über diese Rampe. Aus Verzweiflung bringen sie sich um. Und dort werden bis heute, seitdem der Staat Israel existiert, in Masada, da werden heute jüdische Soldaten vereinigt. Aber eigentlich auf einen Ort, wo die Leute versagt haben. Masada, dem Ort des Selbstmordes, da werden die Leute beschwört. Wir wollen auch so kämpfen, wie die da in Masada gekämpft haben. Da legen die jungen Soldaten ihren Eid. Nein, ich bin da nicht begeistert, aber dieser Ort ist jetzt hochinteressant. Die haben lange den Römern getrotzt. Ein Ort der Selbstverwünschung, der Selbstverzweiflung. In meiner Bibel heißt es, du sollst kein falsches Zeugnis reden. Die meisten Leute wissen gar nicht, was das ist. Ich werde auch morgen darüber sprechen, über die Beharrlichkeit. Wenn du sagst, ich bin, dann sag nichts mehr Negatives dahinter. Schwöre nicht, verstehst du, du sollst sowieso nichts schwören, steht in der Bibel. Schwöre nicht, ich bin krank, ich bin arm, ich bin schwach. Der Reiche, ja, der Gläubige, der Gesegnete, der soll sagen, ich bin gesegnet. Wenn ich nach Hause komme, ich habe 41 Treppen bis zu meiner Wohnung und dann gehe ich auf jede Treppe hoch und sage, ich bin gesegnet, ich bin gesegnet. Und dann bin ich so geladen von der Elektrik, wenn ich dann den Schalter einschalte, schlägt meistens die Sicherung aus, aber ich habe einen Automaten, kann ich wieder einschalten. Ja, aber so geladen bist du, Gott will, dass du geladen bist von seiner Herrlichkeit und nicht von Selbstverwünschung. Warum geht es den Gottlosen so und so und warum geht es den Gottesfürchtigen so? Und ich kann eines sagen, der Gottesfürchtige redet manchmal viel zu viele dumme Sachen. Warum bin ich geboren? Schau doch den Hiob an. Schau den Jeremia, den weinenden Propheten an. Warum bin ich geboren? Und der hat selbst seine Tage vermiest. Masada ist ein Ort des Entsetzens und Grauens. Da ist kein Eingriff von Gott und keine Offenbarung des Herrn. Da war Israel bankrott, Da lief nichts mehr. Satan greift uns an, wenn wir Schläfer bei uns haben. In aller Liebe. Leute, die geistesabwesend sind, sind ganz woanders. Tolstoi hat einmal gesagt, der Teufel hat beim Bauern seine Handschuhe zurückgelassen und er hat einen Handschuh mitgenommen, aber eins hat er irgendwo zurückgelassen, damit er wiederkommen kann. Und so oft hat der Teufel bei uns Christen was zurückgelassen vom alten Leben von früher, damit er wiederkommen kann. Das trojanische Pferd uns eingeschmuggelt. Was auch immer ist. Satan greift uns an, wenn wir nicht komplett bei uns, ja, unser Leben Gott geweiht haben. Und der Teufel nicht komplett ausgezogen ist und sogar beide Handschuhe mitgenommen hast. Du sollst nicht vergewissern, hat er alles wirklich mitgenommen? Bin ich wirklich frei? Denn wenn der Sohn frei macht, der ist frei. Nicht, wenn wir uns selber frei machen. Wenn wir nicht alle Brücken abgebrochen haben, wenn wir noch irgendwo Kompromisse machen und so weiter, wenn der Heilige Geist uns ja nicht füllt und dergleichen, dann hat der Teufel ein Einfallstor. Deshalb, wir sollten alle Löcher zuschließen, alle Risse zukitten, damit die Schlange nicht immer wieder reinkommt durch irgendetwas. Gott will uns befreien von allen Einfallstoren der Probleme. Und das ist, warum wir manchmal so viele Probleme haben. Probleme mit den Problemen. Ja, da ist der Geist der Kritik. Der gefällt mir nicht, jener gefällt mir nicht. Mit dem will ich nichts zu tun haben. Ich kann nur die lieben, die mir sympathisch sind, hat mal einer in einer Brüdergemeinde gesagt. Ja, ich kann nur die lieben, die mir sympathisch sind. Ja, da ist der Geist der Unversöhnlichkeit, der Geist des Stolzes. Da sind ja Missverständnisse da, Vorurteile welcher Art auch immer. Da ist Selbstverdammnis. Ich bin nichts, ich kann nichts, ich werde nichts. Ja, diese Selbstverdammnis. Du sollst kein falsches Zeugnis reden über niemanden, nicht mal über dich selbst, über deine Familie, über die Stadt. Ja, dein Geist der Betroffenheit. Was? Den hat es erwischt, verstehst? Wir sollen nicht richten, steht ja in der Bibel. Und du siehst, in uns steckt so viel drin, was der liebe Heiland rausholen möchte, Stück für Stück. Weißt du, wir bekehren uns zuerst mal von ein paar Hauptsünden, wenn wir zum Heiland kommen. Und dann kommt die Feinheit, die Kleinarbeit. Ja, dann der Geist der Sprachlosigkeit, der Entmutigung, der Ablehnung, des Missbrauchs, der Schwerhörigkeit, der Blindheit. Sobald irgendwo welche Probleme auftreten, dann fragen wir gleich, warum? Ja, was haben wir hier falsch gemacht? Bruder, mal tu das, bete, frag doch den Herrn, was habe ich hier falsch gemacht? Und ich muss oft sagen, gar nichts. Denn welchen Sohn er liebt, den straft und züchtigt er. Was züchtigen ist ziehen, erziehen, großziehen, kultivieren. Das ist züchtigen. Die meisten Leute verstehen das Wort züchtigen nicht. Der denkt an Watschen. Nein, Gott zieht uns, verstehst du? Zieht uns. Wir gehen immer von Ursache und Wirkung aus, das sind wir Europäer, Westler. Ja, was ist die Ursache für das und jenes? Wir glauben, wir müssen für alles ein Argument haben, eine Ursache haben, für alles eine Erklärung haben. Warum schickt Gott mir ja dies und jenes? Warum straft er mich damit? Womit habe ich gesündigt? Wer hat hier gesündigt? Der Vater, die Mutter, die Oma, der Opa? Die Gesellschaft, wer hat die gesündigt? Niemand, sagt Jesus. Jesus will nur, dass die Barmherzigkeit offenbart wird. Ja, da steht Jesus und spuckt auf den Boden, beschmiert die Augen mit Dreck, mit Schmutz, Straßenstaub und so weiter. Da erblindet man noch mehr, aber er beschmiert und sagt, geh und wasche dich am Teich Siloah. Ja, wo ist meine Vergebung? Ich dachte, das ist alles vergeben. Nein, jetzt muss ich rein werden. Wo ist dann die Gnade für den armen Blinden? Ja, da wird er noch mit Spucke und Dreck seine Augen noch mehr beschmiert. Wasch dich, reinige dich. Was können die Eltern, wenn der Junge blind geboren ist, ohne Arme, ohne Beine? Was können die Eltern dafür? Ja, womit? Ja, die sind gestraft genug. Aber Gott will seine Herrlichkeit an diesem Buben und diesem Mädel offenbaren. An ihm soll die Herrlichkeit Gottes offenbar werden, die Kraft Gottes sich zeigen, die Schöpferkraft Gottes, dass Gott was macht und dass Gott ihm zur Seite steht, ja, dass er das erträgt und durchträgt. Gott hilft uns, den Stress und die Probleme zu bewältigen, mit dem Leid fertig zu werden. Weißt, Gott schickt uns hinein und sagt jetzt, mach es, mit Gottes Hilfe, ja. Und er führt uns durch Höhen und Tiefen, durch Verletzungen. Jetzt sollen wir fertig werden und sie mildern. Was kannst du für die Probleme, die du dir nicht eingebrockt hast, wenn du unschuldig bist, was kannst du? Was kannst du? Er war blind geboren. Was kann er für sein Schicksal? Was kann er, ja, wenn er ohne Augen zur Welt kommt? Das ist doch Schöpfersache. Also, dann muss die Generation vor ihm gesündigt werden, wenn man da keinen Schuldigen findet. Weißt du, wir wollen immer einen Schuldigen finden, dass wir sagen, der ist schuld. Nein, Gott ist schuld hier, in aller Liebe. Wo war Gott, als Auschwitz geschah? Ja, hat jemand ein Buch geschrieben. Wo war Gott? Ja. Warum lässt Gott dies und jenes zu? Wer hat hier gesündigt? Die Umwelt? Ja, CO2, Abgase, dass wir jetzt ein verrücktes Klima haben. Aber es gab immer Warm- und Kaltzeiten. Ja. Die Umstände, wer ist hier schuld? Wo ist Gott? Man sucht immer die Schuld bei irgendjemand. Und manchmal steht man ratlos da. Ist Gott gerecht? Ist Gott gerecht? Man sucht immer einen, wir sind gewöhnt, immer einen Sündenbock zu finden. Aber den Sündenbock gibt nichts. Dieser Sündenbock ist Jesus Christus. Er hat die Schuld mit auf sich genommen. Auf Golgatha ist er gekreuzigt worden. Stell mal vor, für deine Probleme ist Gott gestorben. Selbst, Gott ist selbst gestorben. Hier werden die Eltern verdächtigt, bei diesem Blind geboren. Hier müssen sie was falsch gemacht haben. Vielleicht, ja, die Mutter während der Schwangerschaft nicht aufgepasst. Die armen Eltern, verstehst du? Und da werden sie belastet. Wer ist da schuld? Mein Bruder, meine Schwester? Wenn Gott uns wirklich für alle Fehler strafen würde, wir wären heute schon gar nicht mehr da. Ja? Wir wären schon gar nicht da. Gottes Absicht ist nicht zu strafen und uns zu vernichten. Lasst uns kein falsches Bild von Gott haben. Weißt du, der Teufel möchte uns ein falsches Bild von Gott unterschieben. Er straft, er züchtigt und so weiter. Nein, welchen Sohn er aufnimmt, den ergreift er und den macht er stabil, den erzieht er nach seiner Ansicht. Gottes Absicht mit uns ist die Erlösung, dass wir wieder weitermachen. Wir müssen den Verfallprozess durchgehen, weil es Gottes Plan ist. So müssen wir altern, ja, abnehmen. Ich muss abnehmen und der muss zunehmen immer mehr. Das ist der Herr Jesus Christus. Wir müssen kämpfen. Wir müssen leiden und erleiden, was auch immer ist. Wir müssen durch das alles durch. Durch diese Welt führen viele Straßen. Manchmal bist du auf einer Straße, die ist so holprig, verstehst du, kannst dich gar nicht richtig vorwärts gehen. Und damit wir wieder hochkommen, müssen wir sterben. Brüderchen, Schwesterchen, wir müssen sterben. Ja, das Weizenkorn muss in die Erde fallen und dann geht es auf und bringt Frucht. Und dann entsteht neues Leben. Wir müssen sterben, damit wir auferstehen können. Was nicht stirbt, kann auch nicht auferstehen. In aller Liebe. Da können wir unser Ziel nicht erreichen. Wir müssen Opfer bringen, wenn wir etwas erreichen wollen. Gott hat nicht Gedanken des Leides. In aller Liebe. Mit niemand von uns. Gott ist ein Gott der Liebe. Gott will nicht unser Ruin, unsere Krankheit und was auch immer sei. Aber es ist notwendig, damit wir wieder leben und aufleben können und weitermachen können. Das Negative, und jetzt hören wir gut zu, das Negative ist Voraussetzung, um uns zu entwickeln. Das Negative, so wie früher bei der Fotografie, da ist der Film drin, das Negative, und aus diesem Negativ kann das Bild entwickelt werden. Ohne den dunklen Hintergrund gibt es keine Gestaltung. Gott sagt, es werde Licht. Ja, und es ward Licht. Er fordert Reflexion, damit es ein Licht gibt. Man braucht einen Gegenstand, wo das Licht runtergeworfen wird und reflektiert und sich bricht. Und solange es keinen dunklen Gegenstand gibt, gibt es kein Licht. Und Gott will Licht in unserem Leben bringen. Es werde Licht. Ja? Gott sandte seinen Sohn nicht, dass die Welt durch ihn verdammt werde, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Das hat aber Gott seinen Sohn gesandt. Heute wird ein falscher Gott angebetet, der religiöse Gott, der immer nur, ja, einfach Gnade gibt und Gnade walten lässt, was auch immer ist. Dieser religiöse Gott, der die Menschen straft, sobald sie ein Fehlerchen machen, als Polizist, passt mir auf, verstehst? Nein, Gott ist kein Polizist. Gott drückt bei der Sünde beide Augen zu, er nimmt es gar nicht an. Denk an die Geschichte vom verlorenen Sohn. Dieser mein Sohn war verloren und ist wieder lebendig geworden. Ja, und Gott will aus der Verlorenheit die Menschen retten. Der Teufel tötet die Menschen, aber nicht der liebe Gott. Doch Gott will ja uns retten durch seinen Tod. Ja, ist der Tod besiegt durch den Tod Jesu Christi. Jesus, er starb, damit der arme Mensch wieder ins Paradies kommen kann. Da hängt doch der Schwächer nebenan und sagt, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Ist das nicht toll? Und bis abends, da wurde seine Knochen gebrochen. Der Blinde war da, damit ein Wunder geschehe, damit sich Gott verherrliche, damit Gottes Plan realisiert wird, damit die Menschen was verstehen. Gott hat einen Plan mit all deinen Krisen. Halleluja, Lob und Dank. Du solltest viel mehr für deine Krisen Gott danken, für deine Konflikte, für deine Katastrophen, für deine Probleme. Ja, sag Dank alle Zeit für alles. Das ist es, was die Bibel uns lehrt. Nicht jammert und klagt Gott an, warum lässt du das zu? Ja, sage Dank für die Krankheiten, für die Anfechtungen. Wir können kein Wunder erleben, solange wir kein Problem haben. Hast du darüber mal nachgedacht? Solange du kein Problem hast, kannst du dich die Hilfe Gottes nicht erleben. Und solange wir nichts haben, kann auch nichts passieren. Wenn du eine Not hast, ruf zu dem Herrn und er wird dir helfen. Nur ein Kranker kann geheilt werden. Die Gesunden brauchen den Arzt nicht. Der Heiland kam nicht für die Gesunden, aber für die Kranken. Ja, nur ein Gefangener kann befreit werden. Nur ein Armer kann gesegnet werden. Nur ein Schwacher kann stark werden. Nur ein Ohnmächtiger kann die Allmacht Gottes erleben. Nur ein Verlorener. Ja, wir brauchen das Negative, um das Positive zu erleben und zu schätzen. Oh, Heiland, danke. Da hast du was Großes getan. Wer Wunder sehen will, der sollte auch viele Probleme haben. Und Gott bitten, Herr, schick mir Probleme, die ich lösen kann und soll. Ja, ohne Probleme gibt es keine Wunder. Wir beten, wenn wir Probleme haben. Ja, wir unternehmen etwas, wenn wir in Not sind. Wir machen Entdeckungen, wenn ja die Nöte da sind. Die meisten Erfindungen wurden zu Notzeiten gemacht, in Krisenzeiten, im Krieg, als es nichts mehr gab. Da hat man mit allem Möglichen ja, Kaffee gemacht und Kuchen gebacken und vieles andere mehr. Im Krieg, in den Notzeiten. Der indische Volkssänger Dottie Pathak, 48 Jahre, als ich in Indien war, habe ich das miterlebt. Er hat eine bahnbrechende Erfindung gemacht. Weißt du, er war arm und ihm sind zwei Zähne ausgefallen und dann hat er Bambus genommen, sich Zähne geschnitzt und diesen Bambus eingesetzt, sich patentieren lassen oder was heißt, er hat anderen Leuten auf der Straße Bambuszähne geschnitzt, ja, und den Leuten eingesetzt. Für 2,20 Dollar, verstehst du? Er schnitzt aus Bambus sich Zähne. Er hat sich zu helfen gewusst. Und die Not ist da, dass du dir zu helfen weißt. Ja, ist Gott fair? Sehe in jeder Schwierigkeit eine Chance, eine Möglichkeit für Wunder, für ein Wunder, für dein Wunder. Deine Lebensnöte öffnen die Tür für die Möglichkeiten Gottes. Ja, jetzt kannst du Gott zeigen, was du kannst. Jetzt, ja, nicht ist es fair. Not weckt dich aus deinen Träumen, deinen Illusionen. Ja, ist es Herrlichkeit, mit ihm zu gehen. Verstehst du? Und dann merkst du gar nicht, dass du ein Kind Gottes bist, dass du von Gott abhängig bist, dass du den Heiland brauchst. Jesus sagt, ohne mich könnt ihr gar nichts tun. Und genau dazu sind die Nöte da, dass du lernst, mit dem Heiland was anzustellen. In den Problemen lernen wir mehr über Gott als Jahre auf der Bibelschule oder in jeder Bibelstunde. Probleme haben eine ganz gewaltige Inspirationskraft. Ja, dann denkst du, wie dieser gute Mensch in Indien, in Delhi, dann macht er aus Bambus Holz, macht er Zähne und setzt den Leuten ein. Sich selber sogar zuerst mal eingesetzt. Probleme erschließen uns Gott, ebnen uns den Weg zu Gott, machen uns reif für die Ewigkeit. Das sind die Probleme. Unsere Kraft kommt über die Probleme. Ja, dann lernst du arbeiten, da entwickelst deine Muskeln. Probleme sind Phasen, sind die besten Jahre deines Lebens. Problemjahre, Problemphasen. In Notzeiten rücken die Menschen aneinander näher. Plötzlich helfen sie sich einander. Ich weiß es. In Notzeiten geht man manchmal dorthin, wo man sonst nie hingehen würde, in die Kirche. oder zu Gott in die Gebetsstunde. Man betet regelmäßig, man hört wieder regelmäßig die Predigt, auch im Internet hier von Pastor Matutis. In der Not fängt man Dinge an, die man sonst nie tun würde. Nie. Zum Beispiel beten, in der Not, verstehst du? Da muss doch niemand sagen, wie betet man? Ich bin in Indien, wir kommen in einen Zyklon und dann heißt es, bitte schnallen Sie sich an, nehmen Sie Ihren Kopf zwischen den Knien und so weiter und dann plötzlich murmelt im ganzen Flugzeug. Weißt, wenn ein Flugzeug in 10.000 Meter Höhe in Turbulenzen kommt, da geht es keine Atheisten mehr, keine Hindus, keine Moslems, keine Christen. Da betet jeder zu seinem Gott. Ja, so geht's. Die Not, bitte schnallen Sie sich an und dann plötzlich rutscht das Flugzeug so runter. Manche sind gleich hochgeflogen und gleich geschrien. Ja, aber dann haben wir sich wieder gefangen. Sagt der Pilot, jetzt können Sie sich wieder anständig hinsetzen. In der Not fängt man Dinge zu tun, die man sonst gewöhnlich nie tun würde. In den Notzeiten hält man sich an Dinge, an die man sich sonst nie halten würde. An Jesus, an Gott sei Dank. Mein Gott und so weiter. In Notzeiten bricht man mit jeder Tradition, da ist alles egal. Da hält man sich an jedem Strohhalm. Ja, Hauptsache es hält. Ja, da klammert man sich an allem, was einem die Lösung verspricht, ob es gut oder schlecht ist. In Notzeiten argumentiert man ganz anders. Ja, ist Gott fair? Ist Gott fair? Ja, in Problemzeiten lernt man Gott zu vertrauen. Da betet jeder. Und da kann plötzlich jeder beten, ohne Religionsunterricht, ohne dass man kirchlich gewesen ist. In Problemzeiten wird man für alles dankbar. Oh Gott, ich danke dir, dass wir noch so viel haben. Ich bin in Jugoslawien unter Tito noch damals und dann komme ich zu einem Bruder bei Kikinda, Waldkirchen heißt es da, irgendwo da hinten, komme ich zu einem Bruder. Die Leute sind sehr arm, eine Scheibe Speck gehabt, eine Essiggurke und ein Glas Wasser und ein Kantenbrot. Und dann nimmt er das Glas und sagt, und die Familie hat nur ein Glas gehabt. Und dann sagt er, lieber Gott, ich danke dir, dass wir so viel haben. Ich habe gedacht zuerst mal, du warst noch nicht in der Bundesrepublik. Du weißt gar nicht, dass die Leute da so viele Brotsorten haben und nicht nur eine Speckscheibe essen, sondern ich danke Gott, dass wir so viel haben. Ja. Menschen, die in Not sind, die in Schwierigkeiten sind, die danken Gott für Kleinigkeiten, auch für ein Glas Wasser. Und die haben ein Glas Wasser gehabt, das haben sie rumgereicht, wie wir manchmal beim Abendmahl den Kelch. Ja, nur ein Glas haben die Brüder, die Geschwister gehabt. Hier sieht man, wie fair Gott ist, wie reich wir sind. Ja, hier merken wir, wie gesegnet wir sind. Die meisten merken es gar nicht mehr. Die können nur nörgeln, können nur murren, kritisieren. Warum macht Gott das und das? Nütze deine Not als Sprungbrett für weitere Glaubenserfahrungen. Nütze. Ein Sprichwort sagt, nütze die Nacht zum Heilen. Nütze die Nacht zum Heilen. Und ich möchte das ein bisschen ausbauen, diesen Spruch. Ja, nütze die Not zum Wachsen, zum Reifen. Nütze die Not zu deinem Fortschritt. Nütze die Not zu deiner geistigen Entwicklung. Nütze die Not zu deiner Stärkung. Gott, ich danke dir, dass wir so viel haben. Wann hast du das letzte Mal so Gott gedankt? Wenn wir in Problemen sind, dann zeigt Gott uns, dass er uns noch braucht, dass Gott uns noch nicht abgeschrieben hat, dass Gott noch an uns arbeitet. Ja, das zeigt Gott an uns lieb. Welchen Sohn er aufnimmt, denn straft und züchtigt er. Ich empfinde die Züchtigungen Gottes nicht als Strafe. Ja, das sind Liebesakte. Ja, mein Vater, bei uns gab es noch Streicheleinheiten, wenn man was schief gemacht hat. Und mein Vater hat seinen Gürtel abgezogen. Meine Mutter natürlich, wenn ich das und das angestellt habe, dann hat er gesagt, wart, bis der Papa kommt. Ja, und dann habe ich Streicheleinheiten bekommen und hat die Tür zugeschlossen und hat gesagt, ich lass dich erst raus, wenn du mir einen Kuss gibst. Ja, und dann zuerst mal nein, der hat mich geschlagen. Dann sagt mein Vater, ich musste dich schlagen. Verstehst du? Ich musste Gerechtigkeit walten lassen. Ich musste es. Es hat mir mehr weh getan wie dir. Und dann gib mir einen Kuss. Ich weiß nicht, ob du das verstehst, wahrscheinlich nicht. Ja. Wenn wir in Probleme sind, dann zeigt Gott uns, dass er uns lieb hat. Dass er mit uns noch was anfangen kann. Dass er uns noch mag. Dass er uns noch versteht. Das ist der liebe Gott. Luther hat einmal gesagt, der Mensch ist ein Wesen, um das Gott und der Teufel sich streiten. Gott und der Teufel streiten sich um dich, deine Seele, dein Leben. Wir sind dazwischen geraten. Ja, warum lässt Gott das zu? Denk an Hiob. Was da passiert? Der kann glauben, der ist reich, der klappert mit Geld in seine Jackentasche. Der hat immer noch was auf der Kante. Jemand hat einmal gesagt, wenn du die Leute erwählst, und ja, es war wahrscheinlich ein Jude, aber ist egal. Jemand hat einmal gesagt, Gott, wenn du dir Leute erwählst, dann brauchst du ja irgendjemand, der dich sucht, der dich liebt und so weiter, der dich versteht, auch wenn du kompliziert bist. Ja, warum suchst du nicht irgendjemand anders? Warum nimmst du nicht andere Leute? Warum nimmst du schwierig, wenn du was brauchst, mich in der Schwierigkeit? Warum? Weil Gott uns lieb hat. Viele kommen in diese Welt wie Versuchskaninchen sich vor. Versuchskaninchen Gottes. Nein, Gott piesackt niemand umsonst und unnötig. Er will uns heiligen. Er will uns, ja, er erzieht uns. Wir sind in seiner Schule. Und wir lernen by doing. Seit Hiobs Tagen gehört Leid, Katastrophe, Krankheit, Tod und so weiter zu den Erfahrungen, wo sich die Menschen immer wieder fragen, wie kann dieses Übel vom Herrn kommen? Wie kann Gott das zulassen, dass unschuldige Kinder sterben, die noch nicht mal das Leben gelebt haben? Ja? Unschuldige leiden. Und wir fragen, warum legt Gott dem Teufel nicht das Handwerk, das wird auch in Kleinigkeit zu pusten und der Teufel fliegt weg? Aber nein, er erlaubt es. Ja, ist Gott fair? Wir haben schwere Fragen an Gott. Und ich weiß nicht, vielleicht geht es dir auch so. Wo war Gott, als Auschwitz geschah? Ja, als Hamburg zerbombt wurde, als Berlin in Schutt und Asche lag, als die Bombe in Hiroshima fiel. Wo war Gott? Gott fragt den Hiob mal. Ja, das Buch Hiob ist ein sehr tiefes Buch. Die meisten verstehen es nicht. Ja, da fragt der Hiob, oder sagt Gott zum Hiob, wer bist du, dass du meinen Plan anzweifelst? Wer bist du? Wer bist du? Ja, dass du von Dingen redest, die du nicht verstehst. Wo warst du denn, als die Erde noch die Erde gemacht hat? Ich habe die Erde im Nichts aufgehängt, steht bei dem alten Hiob. Ja, Gott hat alles mit einer Absicht, mit einem Plan geschaffen. Er hat alles, ja, alles hat einen Zusammenhang. Alles gibt einen Sinn. Es ist nichts Sinnloses in dieser Welt. Ja, wo war Gott? Auch wenn es manchmal sinnlos aussieht, und ich sage dir noch eine Wahrheit, die ich persönlich erlebt habe in meinem persönlichen Leben, je sinnloser etwas hier ist, desto wertvoller ist es in der Ewigkeit. Je sinnloser. Für was arbeite ich? Irgendwo war ich auch so mal verzweifelt in so einer Situation. Es war also sinnlos, ich predige, passiert nichts Außergewöhnliches. Und dann hat Gott zu mir gesagt, deine Arbeit ist nicht vergeblich auf Blick auf die Ewigkeit. Hier ist alles vergeblich, vergänglich. Der Blinde ist blind, damit Gott verherrlicht wird. Und Gott fragt den Hiob, wo warst du, dass du jetzt meinen Plan anzweifelst? Viele können Gott nicht verzeihen. Auch das gehört dazu, dass ich Gott vergebe. Herr, dein Wille geschehe. Du hast nicht Gedanken des Leides, sondern Gedanken des Friedens mit mir. Wer bist du, dass du meinen Plan anzweifelst und von Dingen redest, die du nicht verstehst? Freu dich an deinem Leben. An dieses bisschen kleine Glück, ja, was da in deinem Leben passiert, auch wenn es nicht viel ist. Finde dich mit deinem Leben ab. Ja. Da gibt es ein kleines Büchlein, das wir zeitlang auf dem Büchertisch hatten. Da ist ein Schuhmacher verkauft Schuhe und dann jammert ein Junge und sagt, guck mal, meine Schuhe sind so schlecht, so ja, unbequem und so und dergleichen. Und die Schusterei war tiefer unten und da geht einer mit einem Fuß auf einem Bein und hopselt und dann sagt er, ich bin Gott jetzt dankbar, dass ich wenigstens schlechte Schuhe habe und der hat keinen Fuß, kein Bein, verstehst du? Ja, du musst dir mal die anderen Leute ansehen, die haben kein Bein, keinen Arm und so weiter und du hast beide Hände, du kannst Gott loben und preisen. Ich habe als junger Pastor in Stuttgart große Probleme gehabt, wenn bei uns Zeugnisversammlung war, da gaben die älteren Geschwister, vor allem älteren Schwestern, ich bin Gott so dankbar, dass ich morgens aufstehen kann und meine Arbeit machen kann. Ich bin Gott so dankbar. Ich habe gesagt, Schwester, ich kann auch aufstehen. Ja, aber wir nehmen das zu selbstverständlich. Es gibt kein Warum, es gibt nur ein Darum. Es gibt kein Warum, es gibt nur ein Darum. Der moderne Mensch hat die Spur Gottes in seinem Leben verloren. Er hat keine Wegmarkierung mehr. Er weiß nicht einmal, woher er kommt und wohin er geht. Und jetzt soll er noch wissen, wie es weitergeht. Er hat keine Ahnung. Er ist wie ein Betrunkener von der so viel falscher Religion oder zu viel Religion, schreibt Salomo, macht einen krank. Ja. Zu viel Philosophien. Er ist an Gott irre geworden, weil er zu viel Meinungen über ihn gehört hat, was Gott ist. Ja. Gott ist Liebe, Gott ist gerecht, Gott ist heilig, er ist souverän, er kann machen, was er will. Unsere Moslems, verstehst du, die sagen, so Gott will, verstehst du? Kannst du auch von deinem Leben fünfmal am Tag sagen, so Gott will? Ja. Einfach sein Wille, er ist souverän, er kann machen, was er will. Aber er ist Liebe, er hat Gedanken der Liebe. Und so viel auf Menschen, wird so viel auf Menschen geschaut, statt auf Gott. Schau auf Gott. An der Wand eines Kölner Kellers, in dem sich einige Juden während der Nazizeit den gesamten Krieg versteckt hatten, hielten, da stand an der Wand ein Spruch: Ich glaube an die Sonne, auch wenn sie nicht scheint. Ich glaube an die Liebe, auch wenn ich sie nicht fühle. Ich glaube an Gott, auch wenn er schweigt. Ich glaube an Gott. Ja, ist Gott gerecht? Und das Buch Hiob ist ein Skandal im Alten Testament. Wieso sagte einmal Hiob, ja, es ist kaum zu fassen. Es ist eine historische Gestalt vielleicht irgendwo, aber nicht einmal ein Jude. Und danach, ja, wenn er das liest, was hat dieser Hiob durchgemacht, wie er geprüft ist. Aber wenn er durch ist, dann ist er ein Jude. Ja. Dann hat er kapiert, um was es geht, die Bedeutung des Hiobsbuchs, denn die meisten Leute wollen das Hiob gar nicht drin haben in der Bibel. Ja, das passt gar nicht drin rein. Ja, Martin Luther wollte auch Hiob nicht übersetzen, weil so merkwürdig das Leiden. Die meisten Leute wollen nur Glaube und du hast Erfolg, du bist gesegnet, du hast keine Schwierigkeiten. Aber du bist ein Jude, wenn du Hiob verstanden hast. Du bist ein Jude. Wiesel zieht daraus die Konsequenz, falls Hiob kein Jude war, wird er's. Da wird er's, wenn es nicht war. Hiob macht die Erfahrungen eines verborgenen Gottes, eines unbegreiflichen Gottes, versteht das Unverständliche. Und ich habe eines festgestellt, wo lerne ich am besten die Nähe Gottes? In der Gottesferne. Die Nähe Gottes lernst du in der Gottesferne. Im Abseits, da lernst du das Jenseits zu begreifen. Hiob sagt einmal so am Ende seiner neunmonatigen Leidenszeit, ich habe von dir nur vom Hören und Sagen vernommen, aber nun hat mein Auge dich gesehen. Ja. Bisher hast du nur vielleicht Theologie gehört, biblische Lehre, Andachten und dergleichen, aber jetzt hat dein Auge dich vernommen, als du dich geschabt hast und deine Frau dir sagt, sag doch deinem Gott ab. Wenn du dich bekehrst, bist du immer noch ein Theoretiker, willst alles nur theoretisch erfassen, willst alles ergründen und verstehen, da verschlingst du Lehrbücher und Lehrkassetten und was weiß ich alles, das war, ich auch verstehe, ich musste 3 Predigten am Sonntag hören, sonst war kein Sonntag für mich, ohne 3 Predigten, dort meine Predigt, in meiner Gemeinde eine Predigt, noch eine Evangelisation irgendwo oder Zeltmission, was auch immer war, ja. Aber dann, nach dieser geistigen Herzverfettung, dann kommt der Tiefgang, ja, dann verinnerliche ich die Sachen, dann beginnt die geistige Ausbeute, ja, und dann bist du, was du dann nachher alles lernst, wie einer, der eine große Beute gemacht hat, du hast so viel gehört, ja, und ich werde nie vergessen, ich war in einer Gemeinde, das war nicht unsere Gemeinde, aber da bin ich auch ab und zu mal hingegangen und da ist die Predigersfrau gestorben und da sind 3 Kinder, sind 3 kleine Kinder geblieben und ich wollte unbedingt wissen, was wird der Pastor am Sonntag sagen? Seine Frau ist tot, 3 kleine Kinder sind da und dann sagt er, ich werde nie die Predigt vergessen, dennoch bleibe ich stets an dir. Auch wenn meine Frau stirbt und das Mädchen ist jetzt ältere Frau schon inzwischen, ist bei mir sogar vom Facebook verheiratet und glücklich und ihr Vater war in Memmingen später Pastor. Weißt, dennoch bleibe ich stets an dir. Ist Gott fair? Der hat wieder geheiratet, aber ist, okay, verstehst du? Ist Gott fair, dass er hier die Mama wegnimmt? Du entdeckst den verborgenen Gott. Zuerst wirst du irre an Gott und dann sagst du, dennoch bleibe ich Herr an dir. Und dann lernst du den verborgenen Gott. Ja, den verborgenen Gott. In 1. Mose 15, Vers 1 und folgende Verse, da lese ich, nach diesen Geschichten, was da alles noch vorher alles passiert mit dem Onkel Abraham, dass Abraham das Wort des Herrn begriff und das Wort Gottes zu ihm kam und der Herr sagte zu ihm, fürchte dich nicht, Abraham, ich bin dein Schild und ein großer Lohn. Abraham aber sprach, Herr, womit willst du mir was zeigen, mir was geben? Ich habe noch keinen Sohn, verstehst du? Aber er wurde zuerst auf Herz und Nieren geprüft. Ja, wurde geprüft. Und ich gehe dahin ohne Kinder und mein Knecht Eliezer von Damaskus wird mein Haus besitzen. Und Abraham sprach weiter, mir hast du keine Nachkommen gegeben. Und siehe, einer von meinen Knechten wird mein Erbe sein. Und siehe, der Herr sprach zu ihm, er soll nicht dein Erbe sein, sondern der von deinem Leibe kommt, der soll der Erbe sein. Ich habe Sarah und Abraham dir was versprochen. Und er ließ ihn hinausgehen und sprach, zieh gen Himmel und zähl die Sterne und so weiter. So zahlreich wie die Sterne am Himmel sind, so zahlreich sollen deine Nachkommen sein. Und dann ein paar Kapitel weiter, Kapitel 22, 1. Mose 1. Und nach diesen Geschichten versuchte Gott Abraham und sprach zu ihm, Abraham, und er antwortete, hier bin ich. Und weißt du, um was es geht? Opfere mir deinen Isaac. Verstehst? Ist Gott fair? Zuerst mal verheißt er ihm den Sohn und dann will er, dass der Sohn geopfert wird. Und dann merkt er, und jetzt sehe ich, hat eine Stimme gesagt, Abraham, du liebst mich nicht wegen dem Sohn, sondern du liebst mich einfach, weil du mich liebst. Und das ist das Geheimnis des Lebens. Ja? Gott belohnt einen Menschen mit sich selbst, mit seiner Freundschaft. Das ist, wie Gott einen begegnet. Die mit Tränen sehen, werden mit Freuden ernten. Oder die in Zeiten der Not sehen, werden mit Freuden ernten. Du wirst entschädigt durch die Erlösung, ja, durch deinen inneren Frieden, durch seine Herrlichkeit. Eines Tages stehst du vor Gott und du sagst, jetzt verstehe ich, warum das und das und das und jenes passiert in meinem Leben, warum es passieren musste, sonst wäre ich gar nicht dazugekommen zu meinem Glück. Er entschädigt dich mit etwas, das nicht mehr zerstört werden kann, durch deine Würdigung. Abraham, du glaubst, und du wirst mehr Nachkommen bekommen, wie Sterne am Himmel, wie Sand am Meer ist. Ja. Das ewige Leben, die Erlösung vom Bösen, du wirst entschädigt für alles Mögliche. Ja, trachte nach dem Reich Gottes, und dann wird dir alles andere zufallen. Gott spricht zu Abraham, ich bin dein Schild und dein großer Lohn. Ja, zusammenfassend, Gott ist fair, er hält, was er verspricht. Er bringt die Seinen durch, schau den Josef an, auch nicht geglaubt. Ist Gott gerecht, was mit Josef dort passierte, dass er verkauft wird von seinen eigenen Brüdern, in die Grube geworfen und dass er nach Ägypten versklavt wird. Ja, und dann, der ganze Traum war aus, was er da geträumt hat. Ja, aber Gott kommt zum Ziel und der Herr war mit Josef, egal was da passierte. Und das ist, dass Gott gerecht ist. Er ist mit dir in dick und dünn, in hoch und tief. Das konnten sich nicht einmal seine Brüder vorstellen, wie Gott ihn durchgebracht hat. Durch Leiden, das langsam zum Schluss, durch Leiden entsteht die Perle. Im Alten Testament gibt es keine Perlen aus Schmuck. Das haben sie nicht gekannt. Und außerdem waren die Perlen unrein im Alten Testament. Aber im Neuen Testament, ganz Jerusalem ist mit Perlen geschmückt. Die Tore, alle 12 Tore sind gewachsene Perlen. Und weißt du, wie Perlen entstehen? Da ist die Muschel und da kommt so ein Sandkörnchen rein. Und die Muschel kämpft und umzingelt mit Perlmut. Und die Perle wächst. Und die Perle wächst. Und die Stadt ist voller Perlen, voller Herrlichkeit, voller gewachsenen Sachen. Und was Gott will, ist, er möchte Perlen haben. Neue Jerusalem wird voll von Perlen sein. Mach aus deinen Problemen Perlen, Halleluja. Wachse in den Schmerz, verstehst du? Die Perle hat erlebt einen Schmerz. Mach aus deinen Wunden eine köstliche Perle, umzingelt mit diesem Perlmut. Und jede Perle entstammt einer Muschel, weil da ein Sandkorn eingedrungen ist. Ein Sandkorn. Diese stete Verwundung führt die Muschel dazu, dass sie eine Substanz entwickelt, den Perlmutt freisetzt und diesen Sandkorn umringt mit Perlmutt. Ja. Und plötzlich ist eine Perle da. Preis Gott. Deine Probleme sind Sandkörner, die Perlen schaffen. Perlen für das neue Jerusalem, die Stadt Gottes, die herniederkommt. Das, was dich zerstören sollte, das wird dich wertvoll machen. Deine Schmerzen, ja, das ist die Atmung der Seele, deine Schmerzen. Oh Gott, ja, der Heilige Geist vertritt uns mit einem Seufzen sogar. Oh Herr, oh Heiland, oh lieber Gott, verstehst du? Er vertritt uns mit einem Seufzen und du umzingelst dieses Sandkorn mit Liebe. Deine Wunden sind die Entstehungsorte für Perlen, für den göttlichen Schmuck im neuen Jerusalem. Offenbarung Kapitel 21, Vers 21. Die 12 Tore sind 12 Perlen und jedes der Tore besteht aus einer einzigen Perle. Jedes der Tore. Und zwar, das müssen riesige Perlen sein, die gewachsen sind. Ja. Mach deine Probleme, dein Leid, dein Schmerz, dein Kummer zu einer köstlichen Perle. Wenn nach der Erde Leid, Arbeit und Pein ich in die goldenen Gassen wird einziehen, dann wird alles nur blass und klein im Lichte Gottes gesehen. Eine Perle. Lass dich einfach in Gottes Hände fallen und du kannst nicht tiefer fallen als in der Hand Gottes. Lass ihn dein Leben kontrollieren. Lieber Heiland, lieber Herr Jesus Christus, ja, du kamst nicht für die Gesunden, du bist gekommen für die Kranken, die Unterprivilegierten, für die Ungerechtigkeit leiden, für Menschen, denen es schlecht geht und übel geht. Du bist gekommen, um sie zu erlösen und du bist für die Menschen gekommen, die keinen Helfer haben, die schwere Schicksalsschläge durchmachen müssen. Ja, ich befehle all die Hörer, die jetzt mich hören, hier jetzt deiner Gnade an. Hilf, dass diese Botschaft viele Menschen noch verstehen und getrost werden durch die Gnade Gottes. Amen.